Wir studieren Vers für Vers durchs Neue Testament. Sonntagmorgens lesen einfach durch das Neue Testament und versuchen das, was Gott uns sagt, auf unser Leben anzuwenden. Wir sind heute Morgen in der Offenbarung, im Kapitel 3. Wer sich eine Bibel ausborgen möchte, wer seine nicht da hat, wir haben hinten ein paar stehen, dürft euch gerne eine ausborgen. Hilft immer, wenn man mitlesen kann. Ich habe euch heute ein paar Beispiele mitgebracht zum Einstieg von Fehlern beziehungsweise so ein bisschen komischen Formulierungen in Gemeindebrief-Ankündigungen. Zum Beispiel, das ist eine Ermutigung im Gemeindebrief. Sorge dich nicht zu Tode, lass dir von der Gemeinde helfen. Oder für die von euch, die Kinder haben und es nicht wissen, wir haben unten einen Kindergottesdienst. Das Thema für den kommenden Sonntag wird sein, was ist die Hölle? Kommt schon früher und hört unserem Chor bei der Probe zu. Das finde ich auch gut. Die Weight Watchers Gruppe trifft sich im Gemeindehaus. Bitte nutzt die große Doppeltüre des Nebeneingangs. Wegen Krankheit des Pastors finden die Heilungsgottesdienste bis auf Weiteres nicht statt. Das ist auch gut. Die Kosten für die Fasten- und Betenkonferenz sind inklusive der Mahlzeit. Und zum Abschluss hier eine Mitteilung über eine Schwester, die im Krankenhaus ist. Barbara bleibt im Krankenhaus und braucht weitere Blutspender für Transfusionen. Auch hat sie Schlafprobleme und Bart- und Predigtkassetten von Pastor Nelson. Was ist der Punkt von dem Ganzen? Der Punkt ist, wir alle haben Fehler. Und es gibt auch nicht die perfekte Gemeinde. Warum? Weil es keine perfekten Menschen gibt. Und wenn du auf der Suche bist nach der perfekten Gemeinde und wenn du sie findest, dann schließ dich bitte nicht an, sonst versaust du das Ganze, okay? Wir schauen uns heute die Gemeinde oder Jesu Brief an die Gemeinde in Philadelphia an. Und die Gemeinde in Philadelphia war natürlich auch nicht perfekt. Aber im Gegensatz zu der Gemeinde in Sardes, die wir letzte Woche gesehen haben, für die Jesus nur Zurechtweisung hatte und kein Lob, werden wir hier sehen, für Philadelphia hatte er nur Lob und keine Zurechtweisung. Ich mag das an Jesus. Jesus ist gnädig und barmherzig. Er ist nicht so dieser, weiß nicht, perfektionistische Nörgler, sondern er ermutigt seine Gemeinde hier und er sieht wohl über den einen oder anderen Fehler hinweg. Ich denke mal nicht, dass die Gemeinde in Philadelphia absolut perfekt war, aber es war eine vorbildliche Gemeinde. In Vers 7 sagt Jesus, und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet und niemand wird schließen und schließt und niemand wird öffnen. Drei Eigenschaften von Jesus sehen wir hier. Zuerst heißt es, er ist der Heilige. Spricht von der Göttlichkeit Jesu. Gott im Alten Testament, Jahwe, wurde schon immer wieder der Heilige Israels genannt. Gott ist heilig, Jesus ist heilig. Er ist abgesondert von allem anderen, was existiert. Er ist der Schöpfer, er ist Gott, er ist in seiner ganz eigenen Klasse in diesem Universum. Das ist ein Aspekt von Heiligkeit. Und natürlich auch Heiligkeit im moralischen Sinn. Gott ist perfekt, moralisch perfekt. Jesus war sündenlos. Und deswegen, weil er der ist, der er ist, weil er der heilige Gott ist, ist auch anbetenswert und verehrenswert. Und er ist es wert, dass wir für ihn leben. Er ist der Einzige, der es wert ist. Es gibt nichts anderes, wofür es wert wäre, dass du dein Leben danach ausrichtest. Zweitens, wird über Jesus hier ausgesagt, er ist der Wahrhaftige. Er ist wahrhaftig, er ist ehrlich, er ist authentisch, er ist integer, würden wir sagen. Er ist die Wahrheit in Person. Das hat Jesus gesagt, ich bin die Wahrheit, der Weg, die Wahrheit und das Leben in Person. Er ist die Wahrheit, er ist wahrhaftig. Und deswegen ist das, was Jesus uns in seinem Wort sagt, in der Bibel, die absolute Wahrheit. Und es ist absolut zuverlässig und absolut vertrauenswürdig. Und darauf können wir unser Leben bauen. Jesus hat gesagt, wer meine Worte hört und sie tut, und das ist auch wichtig, nicht nur zu hören, sondern es auszuleben, aber wer meine Worte hört und sie tut, der ist wie einer, der sein Haus auf dem Felsen baut. Und wenn dann diese Regenfälle und die Fluten und die Stürme des Lebens kommen, dann werden sie dieses Haus nicht umhauen, denn es ist auf dem Felsen gebaut. Und so jeder, der sein Leben, jede Familie, die ihr Familienleben, jede Gemeinde, die ihr Gemeindeleben auf Jesus und auf sein Wort aufbaut, die wird beständig sein und fest und sicher sein und wir werden nicht enttäuscht werden. Jesus ist der Fels. Er ist wahrhaftig. Und dann als drittes wird über Jesus ausgesagt, dass er alle Autorität hat. Steht hier, er hat den Schlüssel Davids. Also was Jesus tut, das kann niemand ändern. Er ist der, der öffnet und niemand kann schließen und der schließt und niemand kann öffnen. Ist eine Anspielung auf Jesaja 22, Vers 22. Ist ein Wort über Eliakim, hier im Alten Testament. Der wurde zum obersten Kämmerer gemacht. Wir würden vielleicht sagen zum Premierminister des Königs von Juda, des Königshauses Davids. Und der hatte die Autorität zu öffnen und zu schließen und niemand durfte ihm widersprechen. Also der Schlüssel ist ein Symbol für Vollmacht, für Autorität. In Matthäus 28, bevor Jesus seinen Jüngern den Missionsauftrag gegeben hat, hat er gesagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Er ist der allmächtige Gott, er kann tun, was immer er will. Und dann hat Jesus den Missionsbefehl gegeben und gesagt, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und dann sagt er, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde und ich bin bei euch immer bis zur Vollendung dieses Zeitalters. Ist eine tolle Kombination, oder? Das sollte uns Mut geben. Mut machen, wenn wir in seinem Auftrag unterwegs sind. Und die Gemeinde in Philadelphia war das. Im Kapitel 1, im Vers 18, in dieser Beschreibung von Jesus und dieser einleitenden Worte von Jesus an seine Gemeinden, sind ja immer aus diesem Bild, aus dieser Repräsentation von Jesus im ersten Kapitel genommen. Aber im Kapitel 1, Vers 18 wird Jesus beschrieben, dass er den Schlüssel hat, des Todes und des Hades. Also Jesus hat Autorität über den Tod. Er hat durch sein perfektes Leben für uns und durch seinen stellvertretenden Tod für uns die Sünde und den Teufel besiegt. Er hat die Vollmacht, uns zu versöhnen mit Gott. Er hat durch seine Auferstehung den Tod besiegt. Er hat die Vollmacht, uns ewiges Leben zu geben in Gemeinschaft mit Gott. In Johannes 11 hat Jesus gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist, der physische Tod. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit, geistig nicht sterben. Jeder, der Jesus vertraut, der wird nicht getrennt werden von Gott in seinem Leben. Römer 10, Vers 13. Jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Aber wer ihn anruft, wer sich ihm anvertraut, der wird gerettet werden. 100% absolut garantiert. Jesus hat die Vollmacht, Jesus hat die Autorität, er hat die Fähigkeit zu retten. Er hat die Autorität, den Himmel für die zu öffnen, die sich ihm anvertrauen, und niemand kann diese Tor, diese Tür verschließen. Und er hat die Autorität, den Himmel zu verschließen für die, die ihn ablehnen. Wir haben einen mächtigen Retter, und das sollte uns Zuversicht geben, wenn wir ihm vertrauen. Wenn du dich Jesus anvertraust, wirst du nie enttäuscht werden in alle Ewigkeit. Er wird dich retten. Deine Selbstgerechtigkeit, deine Religiosität, die Kirche oder deine Familie oder dein Auto oder dein Haus, deine Aktien, deine Versicherungen, die können in der Ewigkeit nichts für dich tun. Kannst du nicht mitnehmen. Aber Jesus wird in der Ewigkeit auf dich warten. Und er wird dich retten, wenn du ihm vertraust. Und wenn du das noch nie getan hast, wenn du dich noch nie ihm anvertraut hast, dann musst du es heute tun. Du musst dich zu ihm bekehren. Morgen könnte schon zu spät sein. Jesus sagt, heute ist der Tag der Errettung. Und lass uns sehen hier, das schreibt der heilige, wahrhaftige, vollmächtige Jesus an seine Gemeinde in Philadelphia. Vers 8. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich übergebe dir aus der Synagoge des Satans, von denen, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen, siehe, ich werde sie dahin bringen, dass sie kommen und sich niederwerfen vor deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du das Wort vom Harren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nehme. Wer überwindet, den werde ich im Tempel meines Gottes zu einer Säule machen, und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und im Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel herabkommt, von meinem Gott und meinen neuen Namen. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Erstens sagt Jesus, ich kenne deine Werke. Ist nicht schön? Sie es immer wieder sagt, ich kenne deine Werke. Vielleicht hast du so einen Dienst, den du für Jesus tust, im Verborgenen. Ich meine, wer von euch weiß, wer die Gemeinde geputzt hat letzte Woche? Oder wer die Stühle gestellt hat hier? Oder wer die Getränke eingekauft hat fürs Mittagessen? Oder wer weiß, wer heute Kindergottesdienst macht? Wer weiß, was du als Mutter oder als Vater in deine Kinder investierst, deinen Dienst an ihn? Wahrscheinlich nicht viele. Und manchmal können wir so in dieses Denken kommen, dass sie uns denken, oh, niemand sieht, was ich tue. Und manchmal fragen die Leute laut, was tut denn der Pastor überhaupt die ganze Woche über? Wir bekommen in unserem Dienst für Jesus nicht immer das Lob und die Anerkennung und vielleicht auch das Danke, das wir uns wünschen. Nicht von Menschen. Aber das sollte uns eigentlich nichts ausmachen. Denn wir tun es nicht für sie. Wir tun es hoffentlich zumindest nicht, um ihre Anerkennung zu bekommen. Wir tun es für Jesus. Und ab und zu prüft Gott da unsere Herzen, um uns unsere wahre Motivation zu offenbaren. Und wenn du merkst, dass du bitter bist in deinem Herzen darüber, dann offenbart dir das, dass du die falschen Prioritäten hast, dass du es für die falsche Person tust, was du tust. Jesus sagt, ich kenne deine Werke. Er weiß, was du tust. Und er wird es nicht vergessen, er wird dich belohnen dafür. Und das ist so grundlegend eigentlich, Lektion Nummer 1, wenn es ums Dienen geht im Reich Gottes. Aber es ist so wichtig, dass unser Dienst gottzentriert ist und nicht menschenzentriert ist. Weil wisst ihr was, Menschen werden uns immer wieder mal enttäuschen. Aber Jesus wird uns nie enttäuschen. Und er sagt, ich kenne deine Werke. Ich weiß. Epheser 6, Vers 7. Dient mit Gutwilligkeit als dem Herrn und nicht den Menschen. Kolosser 3, Vers 23. Was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Da ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Vergeltung das Erbe empfangen werdet, ihr dient dem Herrn Christus. Und er ist so ein wunderbarer Herr. Er ist der beste Herr, den wir uns wünschen können. Aber zweitens sagt hier der Herr, der den Schlüssel hat, die Autorität zu öffnen und niemand wird schließen und zu verschließen und niemand wird öffnen. Siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann. Eine offene Tür. Drei Punkte dazu. Erstens, eine offene Tür zur Erlösung. Zutritt zu Gott. Die Tür zu Gott ist offen für dich. In Johannes 10 hat Jesus gesagt, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ein Bild von den Hirten und den Schafen. Zweitens auch eine offene Tür, die in die Sicherheit führt, die beschützt. Vers 10 hat Jesus geschrieben, weil du das Wort vom Herrn auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Es gibt verschiedene Ansichten, was mit dieser Stunde der Versuchung gemeint ist, je nach Sichtweise. Die Präteristen betonen hier und sagen, das Wort der Erdkreis wurde oft für das Römische Reich gebraucht. Denkt an Lukas 2, die Verordnung vom Kaiser Augustus, den ganzen Erdkreis einzuschreiben, ging hier um das Römische Reich. Und die Präteristen, oder viele zumindest davon, und wenn ihr die Begriffe nicht kennt, hört euch nochmal die ganz erste Einleitung an zum Buch der Offenbarung, da haben wir darüber gesprochen. Also die Präteristen sind diejenigen, die zumindest einen großen Teil der Offenbarung erfüllt sehen in der Zerstörung Jerusalems 70 nach Christus durch die Römer. So sagen Jesu kommen im Gericht gegen die Stadt, die ihn abgelehnt hat. Auf jeden Fall, viele von denen würden sagen, dass diese Stunde der Versuchung über den ganzen Erdkreis, wahrscheinlich der Bürgerkrieg, ist nach dem Tod von Kaiser Nero, der das Römische Reich erschüttert hat. Die Futuristen, diejenigen, die glauben, dass das meiste der Offenbarung noch in der Zukunft liegt und da erfüllt sein werden, die interpretieren diese Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, im Allgemeinen als die große Trübsalzeit, die sie noch erwarten. Für die Präteristen ist die große Trübsalzeit 70 nach Christus, die ist schon vorbei von unserem heutigen Standpunkt. Für die Futuristen ist es noch in der Zukunft. Die Futuristen der dispensationalistischen Richtung sehen das hier als einen Hinweis darauf, dass die Gemeinde vor der Trübsalzeit entrückt werden wird. Aber darüber werden wir uns unterhalten, über all diese Dinge, wenn wir zu den Stellen kommen. Die Idealisten, die dies vor allem als geistliches Bild sehen, die Offenbarung, sehen es eher generell als geistigen Schutz vor Anfechtung. Aber wie auch immer das gemeint ist, wie immer eure Sichtweise oder euer Standpunkt zum Buch der Offenbarung ist, Jesus sagt hier, er wird die beschützen, die auf ihn harren. Und harren heißt im Vertrauen auf ihn warten. In Jesaja hat man das vor nicht allzu langer Zeit, dass im Warten auf dem Herrn, in der Stille auf ihn zu harren, da ist unsere Kraft. Also eine offene Tür der Errettung, eine Tür des Schutzes und drittens eine offene Tür zu wirken. Offene Tür der Gelegenheit. Auch das sehen wir immer wieder im Neuen Testament, dass Gelegenheiten, das Evangelium zu verkündigen, als offene Tür bezeichnet wird. Zum Beispiel 1. Korinther 16, Vers 9. Da schreibt Paulus, eine große und wirksame Tür ist mir geöffnet worden und der Widersacher sind viele. Das ist meistens so. Wenn wir gefährlich sind für den Feind, dann gibt es auch Widerstand und Widersacher. Das ist normal. Eine offene Tür zu haben vom Herrn heißt nicht unbedingt, dass alles einfach ist und ohne Widerstand. Die Gemeinde in Philadelphia war eine kleine Gemeinde. Philadelphia war eine kleinere Stadt. Das lag unter anderem daran, dass es viele Erdbeben dort gab. Das war so, weiß nicht, San Francisco könnte man sagen, von Kleinasien. Das war gebaut an einer Erdfalte und da gab es oft Erdbeben und die Stadt wurde auch öfter zerstört. Und deswegen haben sich nicht so viele Leute da angesiedelt. Also eine eher kleine Gemeinde. Wir wissen, es war eine verfolgte Gemeinde. Es scheint vor allem von den Juden verfolgte Gemeinde. Und Jesus sagt dieser Gemeinde, du hast eine kleine Kraft. Nicht riesige Ressourcen, eine kleine Kraft. Aber das macht nichts. Paulus hat die Erfahrung gemacht, dass seine eigene Kraft manchmal ihn schwächen kann. Weil wir da selbst genügsam werden. Und Stolz ist unser größter Feind. Aber auf der anderen Seite, dass dieses Bewusstsein der eigenen Schwäche oft unsere Stärke ist, weil wir uns da völlig auf Jesus verlassen müssen und völlig von ihm abhängig sein müssen. Wir einfach im Gebet zu ihm ausschreien und sagen, Herr Jesus, wenn du es nicht tust, dann wird nichts geschehen. 2. Korinther 12, Vers 10 schreibt Paulus, deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um Christi willen, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark, weil ich dann von ihm abhängig bin. Und das, was Gott durch mich tun kann, ist so viel mehr und so viel größer, als ich je aus eigener Kraft zustande gebracht hätte. Und das Leben von Paulus bezeugt uns das. Paulus, dieser kleine, kranke, schwache Mann. Hochintelligent, aber er konnte nicht gut reden. Und das ist schlecht für einen Prediger. Aber er war Jesus voll hingegeben und es gibt keine Begrenzung für das, was Gott tun kann durch einen Menschen, der ihm voll hingegeben ist. Und schaut, was Gott durch den Paulus getan hat. Hat das halbe römische Reich mit dem Evangelium erreicht durch diesen einen kleinen, schwachen Menschen. Und das kann auch durch mich und durch dich tun, wenn wir ihm hingegeben sind. Also erstens sagt Jesus über diese Gemeinde, du hast eine kleine Kraft, aber das ist kein Problem. Aber die Gemeinde in Philadelphia war treu. Und darauf kommt es an. Das ist der Maßstab für Erfolg im Reich Gottes, dass wir Jesus treu sind. Das sollte auch unser Ziel sein. Und dann zweitens sagt Jesus über diese Gemeinde, du hast mein Wort bewahrt. Die waren bibeltreu, würden wir heute sagen. Haben ihr Leben nicht auf der Grundlage von menschlichen Meinungen oder Weisheit der Welt oder Gefühlen gelebt, sondern auf der Grundlage von Gottes Wort. Und sie haben es ausgelebt. Sie waren gehorsam. Du hast mein Wort bewahrt. Und dann drittens sagt Jesus, du hast meinen Namen nicht verleugnet. Der Name steht dafür, wer Jesus ist. Und ihr wisst, viele haben das getan, haben das verleugnet. Entweder die Göttlichkeit Jesu verleugnet oder seine Menschwerdung verleugnet. Du hast meinen Namen nicht verleugnet, sagt Jesus. Auch mit ihrem Leben, mit ihrem Lebensstil nicht verleugnet. Also eine kleine, schwache, verfolgte, aber treue Gemeinde. Und Jesus sagt dieser Gemeinde, ich habe eine offene Tür für dich, die niemand schließen kann. Ist es nicht begeisternd? Jesus, der allmächtige Gott, sagt, ich habe eine offene Tür, die niemand verschließen kann. Das sagt er auch uns als Gemeinde. Das sagt er auch dir als Jünger Jesu. Ich habe eine offene Tür für dich. Epheser 2, Vers 10, da heißt es, wir sind sein Gebilde oder sein Kunstwerk in Christus Jesus, geschaffen zu guten Werken, die Gott im Voraus bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Das heißt, Gott will dich gebrauchen. Gott will uns gebrauchen als seine Gemeinde. Oh, aber ich fühle mich nicht wahnsinnig begabt. Und ich fühle mich so schwach. Ich habe eine kleine Kraft. Ich bin voll Menschenfurcht. Ja, und macht nichts. Vertraue dich Jesus an und sei verfügbar. Und gerade dann will er dich gebrauchen. Ich habe eine offene Tür für dich. Und ich möchte uns alle ermutigen heute Morgen, dass wir diese offenen Türen, dass wir diese Gelegenheiten, die Jesus uns gibt, dass wir sie sehen und dass wir sie nutzen. Diese offenen Türen, die Gott uns gibt, um seine gute Nachricht weiterzusagen, um Gutes zu tun in seinem Namen. Ich möchte uns alle ermutigen, dass wir die Augen offen halten, dass wir diese Türen sehen. Und wir haben täglich offene Türen, die Jesus uns gibt. Wir müssen sie nur sehen. Wir haben offene Türen, offene Kanal und YouTube und Internet, Website, vielleicht sind manche von euch auf Facebook, gibt es da offene Türen. Gestern am Kindertag war super, wir hatten richtig Spaß gestern, das war eine tolle Sache, einfach den Kindern eine Freude zu machen. Viele haben gefragt, oh, was kostet das? Nee, kostet nichts, es ist einfach, um euch eine Freude zu machen. Und wir hatten Luftballons. War schön, es gab nicht viele Luftballons gestern und war toll. Wir hatten Luftballons, da stand drauf, Jesus liebt Kinder und andere christliche Botschaften und das in der Fußgängerzone zu sehen. Und wir hatten diese kleinen Armbändchen für die Kinder, wo drauf steht, Jesus liebt dich. Einfach diese einfache Botschaft der Liebe Jesu weiterzugeben. Nicht kompliziert, hat echt Spaß gemacht. Wir haben offene Türen. Als Familie werden wir die letzte Juliwoche gemeinsam auf Praiseland sein und ich darf geistlichen Input machen für eine ganze Woche für die Jugendlichen dort. Eine offene Tür. Auch in persönlichen Gesprächen. War letzte Woche im Stadtpark, habe mich da auf die Bibelstunde vorbereitet. Wetter war schön, habe ich mir gedacht, okay, ich bleibe nicht im Büro sitzen, sondern ich gehe raus. Habe meine Bibel dabei gehabt, um mich vorzubereiten, um zu beten. Und dann, als ich wieder zum Auto gehen wollte, kam so ein älteres Ehepaar mit einem Kinderwagen, wo so zwei Zwillinge, Zwillingsmädchen drinnen saßen. Und ich habe die natürlich angequatscht, habe gesagt, hey, toll, Glückwunsch, wir haben auch Zwillinge. Und sind so ins Gespräch gekommen und dann hat der Ehemann gesagt, oh, was haben Sie da nicht? Und ich habe gesagt, das ist meine Bibel. Ich habe hier Bibel gelesen, habe mich mit Gott unterhalten und der war so offen. Der war selber am Bibellesen und total auf der Suche, ist für sich selber so zur Überzeugung gekommen, dass der evangelische Glaube, also der Grundlage von Gottes Wort, der richtige Glaube ist und hatte ganz viele Fragen. Und dann sind wir einfach noch ein bisschen spazieren gegangen zusammen und haben uns unterhalten. Offene Türen. Gestern hat mich noch eine Frau angequatscht, da sind wir schon alle im Auto gesessen hier vor der Chapel und über Nachbarn irgendwie hat man so erzählt, wo sie wohnt und was sie macht und bla 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 und habe ich erzählt, was ich mache und konnte einfach eine Einladung weitergeben. Habe ich immer in der Tasche ein paar Traktate und Einladungen. Es gibt immer wieder einfach so offene Türen. Wer weiß, was Gott tun wird dadurch. Auch offene Türen zu dienen, unseren Kindern zu dienen zum Beispiel. Ihnen geistliche Impulse weiterzugeben. Manchmal ganz spontan, letzte Woche waren wir im Schwimmbad. Dann haben wir ganz spontan gespielt, wie der Petrus auf dem Wasser geht. Und haben uns kurz drei Minuten drüber unterhalten, was es heißt, Jesus zu vertrauen. Und wenn wir auf ihn schauen, was Jesus tun kann, dass wir auf dem Wasser gehen können. Und einfache Lektionen, ganz spontan. Wir müssen nur die Augen offen halten. Ich bete immer wieder, Gott, zeig mir diese offenen Türen auch zum Herzen meiner Kinder. Und ich war so gesegnet, letzte Woche oder vielleicht war es schon zwei Wochen her, da bin ich in meinem Büro zu Hause gesessen und habe mich vorbereitet und habe meine Jungs im Nebenzimmer, in ihrem Zimmer überhört, wie sie gebetet haben zusammen. Und dann habe ich mich angeschlichen. Die sind 3,5 Jahre alt, habe mich angeschlichen und wir sind beide auf dem Couchsessel gesessen nebeneinander und haben so die Hände gefaltet und haben gebetet, ganz von alleine, von sich aus. Haben gebetet, danke Gott für alles und hilf uns nicht beißen. Was da wohl vorher passiert ist, davon habe ich auch nichts mitgekriegt. Aber es war total cool, die zwei Jungs sind da gesessen und haben miteinander gebetet und dann haben sie Amen gesagt und dann haben sie sich dann weiter unterhalten. Und das hat mich total gesegnet als Papa. Schön. Offene Türen, Geschwister zu ermutigen. Einfach zu sagen, hey Bruder, Schwester, darf ich für dich beten? Ist nicht kompliziert. Oder zu sehen, den vollen Mülleimer als Gelegenheit einer Frau zu dienen. Wir müssen nur offene Augen haben. Es gibt ganz viele Türen, die Jesus uns gibt für jeden von uns. Jeden Tag. Wir müssen die nur sehen und bewusst wahrnehmen. Jesus sagt dir und mir, ich habe eine offene Tür für dich, die niemand schließen kann. Lass uns nicht vorbeigehen an diesen offenen Türen, lass uns jede Gelegenheit nutzen. Ein Mann kam mal zu Charles Spurgeon, diesem großen britischen Prediger, und hat ihm gesagt, ich fühle diese Last, diese Berufung auf meinem Herzen, die gute Nachricht zu verkündigen. Wie fange ich das an? Wo fange ich an? Und Spurgeon hat ihn gefragt, was ist dein Beruf? Und er hat gesagt, ich bin Zugführer. Und ist der Mann, der die Kohlen schaufelt, das war schon einige Zeit her, ist der Mann, der die Kohlen schaufelt, Christ? Er hat gesagt, ich weiß nicht. Und Spurgeon hat gesagt, dann geh hin, find es raus und beginn bei ihm. Wir sind seine Botschafter, egal was wir sonst noch für eine Berufung haben oder einen Beruf haben in unserem Leben. Wir sind seine Botschafter, wo immer wir hingehen. Ich habe eine offene Tür für dich, die niemand schließen kann. Und diese kleine, schwache, verfolgte Gemeinde in Philadelphia hat 1200 Jahre lang existiert. 1200 Jahre lang. Eine kleine Gemeinde. Hat viele andere Gemeinden gegründet in der Umgebung. Haben Missionare ausgesandt. Ich habe irgendwo gelesen diese Woche, dass die erste Gemeinde, die in Indien gegründet wurde, von dieser Gemeinde in Philadelphia aus gegründet wurde, von Missionaren, die sie ausgesandt haben. Großen Einfluss. Wann möge unsere Gemeinde in 1200 Jahren noch existieren? Und dass hoffentlich die Leute, die dann leben, sagen werden, diese Calvary Chapel in Grünstadt, die hat ihren Glauben an die nächste Generation weitergegeben. Und die haben ihre Region geprägt und erreicht mit dem Evangelium. Und die haben noch weit darüber hinaus haben Missionare ausgesandt. Das ist mein Herz für unsere Gemeinde hier. Das ist Jesus' Herz. Also lasst uns unser Leben, unsere Ressourcen, unsere Zeit, unsere Energie dafür hingeben. Jesus will uns gebrauchen. Offene Türen nutzen. Noch ein Beispiel dafür, für das, was Gott tun kann, wenn wir diese kleinen Gelegenheiten wahrnehmen und treu sind. In diesen kleinen Dingen. Eine wahre Geschichte über einen einfachen Mann namens Edward Kimball. Der hat vor etwa 100 Jahren in Boston gelebt, in den Vereinigten Staaten. Und er hat dort in seiner Gemeinde die Sonntagsschule gelehrt. Also heute würden wir sagen, er hat Kindergottesdienst gemacht oder Jungscha gemacht. Und seine Gewohnheit war, alle seine Schüler auch persönlich zu besuchen. Und er hatte einen jungen Teenager in seiner Klasse, der war so ein bisschen vom Lande und der konnte nicht gut lesen und die anderen Kinder haben ihn ausgelacht und der Edward Kimball hatte den am Herzen, er hatte ein Herz für diesen jungen Mann. Und er hat diesen Jungen im Schuhgeschäft besucht, wo der gearbeitet hat und hat ihn dort zum Herrn geführt. Und der Name von diesem Jungen war Dwight Moody, der größte Evangelist des 19. Jahrhunderts. Der ist dann auch in der Welt herumgereist und eines Tages predigte Moody in Großbritannien in der kleinen Gemeinde von einem jungen Prediger namens Frederick Meyer. Wir haben ein Buch von ihm hinten übrigens. Und er hat dort sein Zeugnis erzählt und dieses Zeugnis von Moody über den Sonntagsschullehrer, der ihn zu Jesus geführt hat, hat diesen Frederick Meyer so inspiriert, dass auch er ein Evangelist geworden ist. Und auch er ist dann herumgereist und er war dann wieder in Amerika und hat in Massachusetts gepredigt und hat dort einen jungen Mann namens Wilbur Chapman motiviert, Gottes Ruf zu folgen. Und auch der ist ein großer Evangelist geworden. Und einer von seinen freiwilligen Helfern war ein Mann namens Billy Sunday. Und er hat später seinen Dienst übernommen als Evangelist und hat auch tausende Menschen zu Jesus geführt. Und bei einer Billy Sunday Crusade 1924 in North Carolina, da war der Evangelist Mordecai Ham eingeladen zu predigen. Und in der Menge dort war ein 16-Jähriger, den diese Botschaft ansprach und der sich zu Jesus bekehrt hat. Und den kennen wir alle, sein Name ist Billy Graham, der größte Evangelist dieses Jahrhunderts, der über einer Milliarde von Menschen das Evangelium gepredigt hat. Live, das ist jetzt ohne die, die im Fernsehen und im Radio noch mit dabei waren. Und alles begann mit einem einfachen Mann namens Edward Kimball, von dem kein Mensch weiß, Sonntagsschullehrer, der eine offene Tür genutzt hat, die Jesus ihm gegeben hat. Wer weiß, vielleicht könntest du der nächste Edward Kimball sein. Wir haben keine Vorstellung von dem, was Gott tun kann durch einen Menschen, der ihm wirklich hingegeben ist. Und Leute, diese kleinen offenen Türen, wenn ihr die Kinder lehrt zum Beispiel unten, lasst uns das nicht irgendwie gering schätzen oder gering achten. Vielleicht ist der nächste Billy Graham unter denen. Lasst uns zum Abschluss noch Jesu Verheißungen an die Gemeinde in Philadelphia ansehen. Die erste sehen wir im Vers 9. Siehe, ich übergebe dir aus der Synagoge des Satans von denen, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen. Juden in Philadelphia, die haben die Christen verfolgt. Und Jesus sagt, siehe, ich werde sie dahin bringen, dass sie kommen und sich niederwerfen vor deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Warum werden sie sich niederwerfen vor ihren Füßen? Weil sie mit Jesus auf dem Thron sitzen. Und wir wissen aus Philipper 2, vor Jesus wird jedes Knie sich beugen und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Und ein Jude, der Jesus als den Messias ablehnt, ist geistlich gesehen kein Jude mehr, sondern in Rebellion gegen Gott. In Römer 11 lesen wir, dass er herausgebrochen wird aus dem Israel Gottes, aus dem Volk Gottes. Deshalb war diese Synagoge in Philadelphia, die die Christen verfolgt haben, keine Synagoge Gottes mehr, sondern eine Synagoge Satans, sagt Jesus. Und ich mag den zweiten Teil hier. Jesus sagt, sie werden erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weißt du das, dass Jesus dich liebt? Das ist unsere tiefste Identität. Wir sind die Braut Christi. Wir sind Geliebte Jesu. Das sagt Jesus dir und mir als sein Jünger oder seine Jüngerin. Ich liebe dich. Das sagt er uns kollektiv als Gemeinde. Ich liebe dich. Jesus liebt seine Gemeinde. Liebst du die Gemeinde Jesu auch? Liebst du deine Gemeinde, die seine Gemeinde ist? Wir brauchen Jesu Herz. Dienst du ihr, opferst du dich auf für sie, gibst du ihr, betest du für deine Gemeinde? Das ist, was Jesus tut. Und wir brauchen sein Herz. Satan hasst die Gemeinde. Er will sie spalten, er will sie verdammen, kritisieren, anklagen. Jesus liebt seine Gemeinde. Und wir brauchen sein Herz. Wenn wir Jesus lieben, wollen wir auch das lieben, was er liebt. Jesus liebt seine Gemeinde. Wir sollen Gottes Gemeinde nie gering schätzen. Es ist eine herrliche Sache, es ist eine riesige Sache, dass wir die Braut Christi sein dürfen. Wir sind nicht nur irgendwie ein Verein, der sich trifft Sonntagmorgen, wir sind die Braut Christi, das ist eine riesige, große, wunderbare Sache. Wunderbar, dass wir, wie wir es individuell in der Ehe tun, als Ehepaare, dass wir auch kollektiv etwas von dieser Liebesbeziehung zwischen Jesus und seiner Gemeinde darstellen dürfen. Wir sind seine Gemeinde. Jesus liebt seine Gemeinde. Jesus liebt dich. Und Jesus liebt die Gemeinde. Und es ist das Größte, was es im Leben gibt. Also erstens, Sie und wir, wenn wir Jesus vertrauen, werden herrschen mit Christus. Zweitens, wir sind geliebt von ihm. Drittens, er wird seine Gemeinde beschützen. Das haben wir schon besprochen. Viertens, Vers 11. Jesus sagt, ich komme bald. Und je nach Sichtweise wieder ist hier Jesu kommen im Gericht gegen Jerusalem gemeint, gegen die Ungläubigen oder Jesu Wiederkunft. Die es so sehen als Jesu Wiederkunft, sagen, wenn Jesus sagt, ich komme bald, dieses Wort bald kann auch mit schnell übersetzt werden, denn offensichtlich ist es nicht bald gekommen aus der Perspektive der Christen damals, vielleicht aus unserer Perspektive bald, ich hoffe. Siehe, ich komme bald, und dann die Aufforderung, halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nehme. Und dann fünftens, Vers 12. Wer überwindet, den werde ich im Tempel meines Gottes zu einer Säule machen. Und wer ist der Tempel Gottes? Aus dem 1. Korinther 3 wissen wir, dass der Tempel Gottes seine Gemeinde ist. Also wer überwindet, den werde ich zu einer Säule in meiner Gemeinde machen. Und eine Säule steht für Beständigkeit, für Standhaftigkeit. Hat besonders in Philadelphia viel bedeutet, denn wenn diese häufigen Erdbeben waren, oft das Einzige, was von diesen Tempeln stehen geblieben ist, sind die Säulen. Sehen wir heute noch bei den archäologischen Ausgrabungen, was steht von den Tempeln noch? Ein paar Säulen. Also Säule steht für Standhaftigkeit. Und wegen diesen häufigen Erdbeben mussten die Philadelphia auch oft ins Freie flüchten. Aber Jesus sagte, ich werde dich im Tempel meines Gottes zu einer Säule machen und er wird nie mehr hinausgehen, in alle Ewigkeit im Haus Gottes sein. Und dann sechstens, und ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems, das aus dem Himmel herabkommt, von meinem Gott und meinen neuen Namen. Es war damals häufig so, dass die Namen von Spendern oder Wohltätern einer Stadt auf Säulen in den Tempeln dieser Stadt geschrieben wurden. Und Jesus sagt, die Überwinder werden drei Aufschriften tragen. Erstens den Namen Gottes, zweitens den Namen des neuen Jerusalems und drittens den Namen Jesu. Kapitel 7 lesen wir oder werden wir lesen, dass die Knechte Gottes auf ihrer Stirn versiegelt werden, bevor das Gericht kommt. Kapitel 14 lesen wir, dass die Versiegelten den Namen Gottes auf ihrer Stirn geschrieben haben. Im Kontrast zu denen, den Ungläubigen, die das Malzeichen des Tieres auf ihrer Stirn haben. Also wahrscheinlich geht es bei diesen Zeichen nicht um irgendwelche sichtbaren Zeichen, sondern um eine geistliche Markierung. Ein Siegel hat Besitz gekennzeichnet. So wie die Cowboys in den Indianerfilmen, in den Western ihre Kühe kennzeichnen und ein Brandzeichen in die Reihen machen. Machen die heute noch, glaube ich. Oder hier diesen Clip durchs Ohr, ist ein bisschen humaner oder tierfreundlicher. Damals war es auch manchmal so, dass manche Herren ihre Sklaven auf diese Art und Weise gekennzeichnet haben. Hier, Brandzeichen aufs Hirn, Siegel aufs Hirn, hat bezeichnet, der gehört mir. Also ein Siegel hat Besitz gekennzeichnet. Aus dem Epheserbrief, Vers 1, wissen wir, dass wir als Gläubige versiegelt sind mit dem Heiligen Geist. Also der Geist Gottes in unserem Leben ist das Zeichen, dass wir ihm gehören. Versiegelt mit seinem Namen und dann auch den Namen des neuen Jerusalems, dass wir Bürger des neuen Jerusalems sind. Also auf gut Deutsch, wir gehören ihm und wir werden bei ihm sein. Das ist im Wesentlichen, worum es hier geht. Wir haben große Verheißungen in Jesus, wenn wir ihm vertrauen. Vers 13, wieder, wer ein Ohr hat. Wer hat Ohren? Okay, das ist was, was uns alle betrifft. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Lasst uns treu sein. Lasst uns die Augen offen halten für offene Türen, die Jesus uns gibt. Lasst uns ihn und seine Gemeinde lieben. Amen. Amen. Vater, wir danken dir für dein Wort an uns heute Morgen. Und ich danke dir, dass du es uns persönlich machst durch deinen Heiligen Geist. Sprich zu uns noch weiter über diese Worte, die du uns heute Morgen gesagt hast. Und Herr, wir danken dir so sehr, dass wir dich kennen dürfen. Wir danken dir für alle offenen Türen. Es ist so wunderbar, von dir gebraucht zu werden. Das ist echt das Erfüllendste im Leben. Und ich danke dir, dass wir eine sichere Zuversicht haben. Dass wir im Hause Gottes sein werden. Säulen sein werden und dass wir nie mehr rausgehen. Dass wir für immer bei dir sein dürfen. Danke, dass du uns so sehr liebst als deine Gemeinde und deine Jünger. Hilf uns, dass wir auch einander und alle Menschen lieben in deinem Namen. Und stärke uns dazu, füll uns mit deinem Geist, rüste uns ganz neu zu, deine Zeugen zu sein. Darum bitte ich dich heute Morgen in Jesu Namen. Amen.